Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge anwaltwerden.de. Mein Name ist Stine Walter und ich bin Rechtsanwältin am Brüsseler Standort von Kap Hellmann. Heute habe ich das Vergnügen, mit meinem lieben Kollegen Sebastian Konrad zu sprechen. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Stine. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Heute wollen wir ja gemeinsam in die Welt des Kartellrechts abtauchen, aber vielleicht magst du dich vorher einmal mit ein paar Sätzen vorstellen.
Ja, sehr gerne. Sebastian Konrads, wie du schon gesagt hast, ich bin bei Kap Hellmann seit 2014 Rechtsanwalt im Bereich Kartellrecht und habe bei Kap Hellmann tatsächlich auch als Berufseinsteiger damals begonnen.
Ja, super. Und ich glaube, die große Frage, die sich vielleicht als allererstes stellt, ist, was genau ist eigentlich Kartellrecht? Das ist ja nicht unbedingt was, womit man jetzt so naturgemäß im Studium als allererstes in Berührung kommt.
Ja, gute Frage. Die Frage bekommen wir natürlich oft gestellt. Kartellrecht kann man vielleicht ganz grob zusammenfassen als Grundgesetz der Wirtschaft. Also alle Wirtschaftsteilnehmer, die als Anbieter oder Kunde im Markt agieren, müssen sich an das Kartellrecht halten. Das schützt sozusagen den Wettbewerb zwischen den Unternehmen, sowohl horizontal zwischen Wettbewerbern als auch die Lieferkette. Und alle Unternehmen, die handeln, anbieten, kaufen, müssen bestimmte Grundregeln beachten, damit das höchste Gut für die Wirtschaft, so wie wir es in der Bundesrepublik und im europäischen Binnenmarkt einstufen, nämlich den Wettbewerb zwischen den Unternehmen schützen.
Okay, und ich glaube, da schwirren immer so zwei große Begriffe in der Gegend rum. Das sind, glaube ich, das Kartellverbot und die Missbrauchsfälle. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
Ja, das Kartellverbot gilt für Vereinbarungen und abgestimmtes Verhalten zwischen Unternehmen. Also setzt sozusagen voraus, dass ein Kontakt stattfindet zwischen zwei Unternehmen, zwei Wirtschaftsteilnehmern, damit es überhaupt anwendbar ist. Die Missbrauchskontrolle ist dagegen eine weitere Säule, die dem Schutze des Wettbewerbs dient. Und zwar knüpft sie an eine marktbeherrschende Stellung oder eine sonstige Marktmacht an, die ein Unternehmen haben muss, damit es anwendbar ist. Wenn man eine solche Stellung im Markt hat, dann muss man sich nämlich extra fair verhalten. Darf also zum Beispiel nicht andere Marktteilnehmer diskriminieren, ausbeuten oder sonstiges Verhalten an den Tag legen, was darauf ausgerichtet ist, dass man sich eigentlich dem Wettbewerb gar nicht mehr stellen muss.
Okay, also wir beide, wenn wir jetzt Wettbewerber wären, wir dürften uns nach dem Kartellverbot nicht über Preise abstimmen, um es mal ganz plakativ zu machen. Und wenn du besonders marktmächtig wärst, dann dürftest du mich nicht unfair behandeln.
Genau, richtig zusammengefasst.
Perfekt. Und sag mal, wie bist du denn zum Kartellrecht gekommen? Wie war dein Weg?
Ich habe damals ein Seminar in der Universität Münster besucht zum Kartellrecht bei der lieben Frau Professor Pohlmann. Und da hat mich sozusagen das Interesse nicht mehr losgelassen für die Materie. Mich hat insbesondere interessiert, dass wir im Kartellrecht ja in unterschiedlichen Rechtsbereichen letztlich aktiv sind. Also wir haben zivilrechtliche Komponenten, zum Beispiel, dass Vertragsklauseln unwirksam sind, die gegen Kartellrecht verstoßen. Aber auch Schadenersatzverfahren bei Kartellverstößen spielen sich im Zivilrecht ab. Dann hat man natürlich eine Ordnungswidrigkeitenkomponente oder sogar eine Komponente im Strafrecht, da die Kartellbehörden ja bei Kartellverstößen ermitteln und auch Kartellverstöße mit Sanktionen letztlich belegen. Und dann hat man natürlich eine europarechtliche Komponente. Klar, die ist auch sehr spannend, weil letztlich das EU-Kartellrecht natürlich eine besondere Bedeutung hat für das nationale Kartellrecht in Deutschland. Insofern hat man letztlich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Rechtsgebieten zu tun. Und deswegen wird es einem auf gar keinen Fall langweilig.
Und wie hast du dich dann spezialisiert? Also wie war dein Weg, nachdem du dieses Interesse entdeckt hast?
Ich habe dann den Schwerpunkt auch weitergeführt in der Universität Münster. Der hieß sogar Markt und Wettbewerb und habe dann noch eine Seminararbeit geschrieben zur Fusionskontrolle. Das ist die weitere Grundregel, die wir jetzt gerade noch nicht ausdrücklich angesprochen haben. Die reguliert letztlich externes Wachstum, also wenn sich Unternehmen untereinander kaufen oder auch nur eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen erwerben ab einer gewissen Größenordnung, schauen die Kartellbehörden vorher mal drauf und gucken, ob da etwas entstehen könnte, was den Wettbewerb beschränkt. Und jedenfalls habe ich mich in der Seminararbeit mit diesem Thema vertieft auch auseinandergesetzt und bin dann im Anschluss daran an das Studium nach Bristol gegangen, habe dort ein LLM gemacht, auch mit einem Schwerpunkt im Kartellrecht, European Business Law. Da hat man sehr, sehr stark die europäische Komponente letztlich im Studium beleuchtet. Ja, und dann bin ich über eine Promotion in dem Thema auch dabei geblieben. Ich habe auch immer als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Kanzleien gearbeitet, im Kartellrecht. Und dann, ja, hat mich das Thema endgültig nicht mehr losgelassen, dann mit dem Berufseinstieg hier bei Kapellmann und Partner im Kartellrecht.
Ja, das ist ja ein Vorzeigeweg sozusagen, von Anfang an gesetzt aufs Kartellrecht. Und wieso ist es dann bei Kapellmann dein Berufseinstieg geworden? Gab es dort schon ein etabliertes Team für Kartellrecht oder wie hat sich das ergeben?
Als ich vor 10 Jahren bei Kapellmann angefangen habe, konnte man uns, noch als Start-up bezeichnen. Das war ein Gebiet hier, der sich noch im Aufbau befunden hat. Das hat mich damals auch sehr gereizt, dass man da von Anfang an letztlich mit Aufbauarbeit leisten durfte. Ich hatte mir natürlich einen genauen Überblick über den Markt zu dem damaligen Zeitpunkt verschafft, bevor ich mich dann bei Kapellmann auch beworben habe. Gereizt hatte mich nicht nur diese Aufbautätigkeit, die ich mitmachen durfte, sondern auch der Umstand, dass Kapellmann keine reine Transaktionskanzlei ist. Also das heißt, wir beraten im Kartellrecht sehr umfänglich, also auch zu Kooperationen zwischen Wettbewerbern, zu Missbrauchsfällen, aber auch zu Schadenersatzfällen. Das heißt, man hat hier eine sehr breit ausgerichtete kartellrechtliche Praxis. Und das hilft natürlich auch dann in der eigenen Fortbildung, die man natürlich an jedem Fall dann auch als Berufseinsteiger noch an sich selbst wahrnimmt. Insofern war es dann eine gute Gelegenheit, sich sehr schnell auch sehr breit in der Materie aufstellen zu können. Und das, ja, kann ich jetzt so behaupten, kommt dann natürlich dann mit den Jahren der Berufserfahrung, die man dann hinzugewinnt, noch zugute.
Ja, und es hat sich ja auch ausgezahlt, denn ich glaube, als Startup kann man unser Kartellrechtsteam jetzt nicht mehr bezeichnen. Wie hat sich das denn aus deiner Sicht die letzten Jahre entwickelt? Hat sich vielleicht auch das Tätigkeitsfeld ein bisschen entwickelt, der Fachbereich? Hat sich das verändert aus deiner Sicht?
Ja, wir mit den letzten Jahren, also gerade in diesen 10 Jahren, haben wir halt uns noch viel breiter im Markt aufstellen können. Wir haben natürlich sehr viele Neuakquisitionen getätigt, da konnten viele Branchen kennenlernen und uns da breiter aufstellen. Und das hat dazu geführt, dass man uns definitiv nicht mehr jetzt als Startup bezeichnen kann, sondern im Gegenteil, wir sind jetzt, würde ich sagen, eine der etablierteren Kartellrechtspraxen in Deutschland, gerade in dem mittleren Mittelstandssegment, in dem wir tätig sind.
Dann nimm uns doch mal mit, wenn es sowas überhaupt gibt, in einen typischen Tag des Sebastian Konrads als Kartellrechtler. Gibt es so einen typischen Ablauf?
Ja, also ich denke, mittlerweile kann man das aufgrund der Videokonferenzen, die wir haben, wie ja die meisten in der Branche, schon nach einem typischen Tag strukturieren, ja, dass ich hier nach München-Gladbach komme. Ich wohne in Düsseldorf, fahre mit dem Auto morgens hier rüber in die Nachbarstadt und habe dann Videokonferenzen, Termine mit Kollegen, mit denen ich Projekte gemeinsam mache. Regelmäßig arbeiten wir in größeren Teams ja zusammen, meistens ein erfahrener und ein etwas unerfahrener Kollege oder Kollegin, die dabei ist, so dass man sich sehr, sehr gut auch ergänzen kann. Einer, der vielleicht ein bisschen mehr Fallpraxis hat und ein anderer, der ja mehr Zeit und Kapazitäten hat, sich mit einem Fall ganz besonders intensiv auseinanderzusetzen. So arbeitet man in Tandems sehr oft, manchmal auch in größeren Teams. Insofern hat man dann natürlich noch manchmal auch auswärtige Termine. Das ist mittlerweile aber eher weniger geworden, wie gesagt, durch die Videokonferenzen, die wir haben. Und es kann natürlich, das ist im Kartellrecht eben so, auch dazu kommen, dass die Tage aufgebrochen werden durch plötzlich aufkommende Themen. Also nicht alle Termine lassen sich im Vorhinein ganz sicher voraussagen. Aber es gibt sehr viele Mandanten, mit denen wir im Alltag letztlich sehr eng zu tun haben. Und bei denen liegt dann zum Beispiel ein neuer Vertrag auf dem Tisch, eine bestimmte Klausel, ein Liefervertrag oder Ähnliches. Und dann kriegen wir sehr kurzfristig dann auch die Bitte, uns das anzuschauen. Das kann immer passieren. Und natürlich, wenn Kartellermittlungen stattfinden, lässt sich das generell überhaupt nicht vorhersagen. Dann muss man natürlich sehr, sehr schnell agieren. Und alles das, was man sich für den typischen oder gewöhnlichen Tag hat überlegen können, ist damit hinfällig geworden.
Ja, das passiert ja leider öfter, als einem lieb ist, dass einem die Planung durchschossen wird. Aber würdest du sagen, überwiegend ist es eher ein planbarer Rechtsbereich oder doch sehr häufig sehr eilige Fristen und vorhersehbar? Oder hält sich das so ein bisschen die Waage?
Ich würde sagen, das hält sich die Waage. Also wir haben größere Projekte, zum Beispiel Audits, die wir durchführen oder Internal Investigations, wo wir bei Unternehmen mal nachschauen, ob dort alles so ist, wie sich das Compliance-System vorstellt. Das sind größere, auch auf Dauer angelegte Projekte. Und dann hat man natürlich den Extremfall. Ja, man muss relativ kurzfristig zum Beispiel entscheiden, ob man einen Kronzeugenantrag beim Bundeskartellamt stellt. Wenn man nämlich einen solchen Antrag stellt, dann kann man davon profitieren, dass man kein Bußgeld oder nur ein reduziertes Bußgeld zahlen muss bei einem dann festgestellten Kartellverstoß. Und in solchen Fällen kommt es dann sehr auf den Zeitdruck an, weil man relativ kurzfristig mit den Kartellbehörden kooperieren muss. Und da muss man auch sehr, sehr große Datenmengen durchsehen und auswerten, um dann überhaupt zum Ergebnis zu kommen, dass der Verstoß letztlich belastbar ist, der einem vorgeworfen wird und man auch entsprechende Informationen zusammentragen kann, die man dann mit den Kartellbehörden teilt.
Da kann es ja auch mal zu einer Durchsuchung kommen, oder?
Genau, das sind genau die Fälle, in denen man dann auch mal zu einer Durchsuchung muss. Das sind genau die absoluten Ausnahmefälle, die den Tag definitiv zersprengen. Das heißt, man kriegt einen Anruf oder die Kanzlei. Wir haben dafür sogar eine Notfall-Hotline bei uns in der Kanzlei eingerichtet. Also eine Nummer, wo alle Telefone gleichzeitig klingeln bei uns, dass immer sichergestellt ist, dass einer von uns Kartellanwälten erreichbar ist. Und dann müssen wir sehr schnell natürlich bei dem Ort des Unternehmens sein, um dort vor Ort helfen zu können. Wir haben sogar auch Teams in den einzelnen Standorten von Kapellmann installiert, die auch schnell Hilfe leisten können. Ja, und dann ist man natürlich im Idealfall so schnell es geht vor Ort, um den Unternehmen dann in dieser Ausnahmesituation helfen zu können.
Stelle ich mir ja durchaus spannend vor. Ich persönlich war noch nicht bei einer Durchsuchung dabei, aber kann ja noch kommen.
Für die Anwälte kann man das ja spannend einstufen, für die beteiligten Unternehmen und Mitarbeiter.
Ja, unschön.
Ist das natürlich eine Situation, die sie am liebsten dann nicht nochmal erleben.
Ja, natürlich. Aber wie du sagst, das sind eher die Ausnahmefälle. Und du hast ja auch schon angedeutet, dass ihr viel im Team arbeitet.
Ja, das ist ganz genau richtig. Also das Vier-Augen-Prinzip, wie man es vielleicht auch nennen kann, ist eigentlich der Maßstab, an dem wir uns orientieren. Der hat natürlich, wie gesagt, sehr viele Vorteile. Auch, dass man dann als jüngerer Anwalt sehr von den Erfahrungen des älteren Anwalts oder der älteren Kollegin eben profitiert. Das hatte ich ja auch eben an meinem eigenen Beispiel kurz erwähnt. Das auch gerade, weil wir breit aufgestellt sind in der Thematik des Kartellrechts, dass man da von Anfang an in der Ausbildung sehr, sehr viel mitbekommt. Und ja, das haben wir uns hier auch jetzt auf die Fahne geschrieben. Wenn jetzt neue Kolleginnen und Kollegen bei uns anfangen, dann werden sie ja sehr eng auch eingebunden in die Fälle. Und man versucht sehr, sehr schnell das Know-how letztlich zu übermitteln, damit dann, ja, so schnell es geht, die jüngeren Kollegen und Kollegen auch eigenständig dann beraten können. Das ist letztlich das Ziel auch, das wir hier haben.
Und wie ist es mit den anderen Standorten? Du hattest ja eingangs gesagt, dass dein Interesse fürs Kartellrecht auch daher kam, dass so viele Schnittstellen zu anderen Bereichen sind, Strafrecht, Privatrecht und so weiter. Hat sich das in der Praxis für dich bestätigt?
Ja, muss ich tatsächlich sagen. Also wir können ja nochmal in Brüssel anfangen, EU-Recht, ne? Da gucke ich dich jetzt an, höre dir zu. Wir haben regelmäßig zu tun, auch die anderen Kolleginnen und Kollegen im Brüsseler Standort. Da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen, gerade von, ja, zum Beispiel EU-Verordnungen, mit denen wir auch zu tun haben, ne? Sei es nur eine neue Vertikalgruppenfreistellungsverordnung, mit denen man dann von Brüsseler Seite zu tun hat, aber auch Sonderregulierungen, die indirekt mit dem Kartellrecht was zu tun hat, Digital Markets Act zum Beispiel, Sonderregulierungen für ganz große Plattformen, Gatekeeper, die besondere Regelungen beachten müssen. Im Zivilrecht natürlich auch. Wir bei Capellmann haben auch eine große Zivilrechtsabteilung. Groß sind wir ja im Baurecht, wo sehr, sehr viele Prozesse ja durchgeführt werden müssen vor Zivilgerichten. Und natürlich profitieren wir da sehr, sehr stark auch als Kartellrechtsabteilung, dass wir ausgewiesene Zivilrechtler dann eben auch letztlich im gleichen Standort haben oder auch in anderen Standorten, mit denen man dann zusammenarbeitet. Strafrecht ist natürlich das Gleiche. Ja, es ist sehr, sehr gut, dass wir mit den Strafrechtlern bei uns hier im Hause auch eng kooperieren können. Gibt es natürlich immer Besonderheiten, StPO zum Beispiel für Durchsuchungen, wo die Kollegen aus dem Strafrecht dann auch sehr wertvoll sind und ergänzendes Know-how haben. Das ist sehr, sehr gut. Ja, an den anderen Standorten von Capellmann ist man natürlich vernetzt, allein auch über die Mandate, die ja auch standortübergreifend letztlich bearbeitet werden. Aber unser Kartellrechtsteam ist tatsächlich hier in Mönchengladbach und in Brüssel, von wo aus wir ja überall in Deutschland dann letztlich tätig sind.
Aber das macht die Arbeit ja auch noch vielfältiger. Ich finde es ja auch mal nett, nochmal mit Kollegen auch außerhalb des eigenen Standorts in Kontakt zu stehen und mal zusammenzuarbeiten. Dann sieht man nicht immer die gleichen drei Gesichter und er hat irgendwie auch nochmal anderen Input, oder?
Ja, absolut, absolut. Also das, ich meine, wir sind mittlerweile eine Kanzlei mit knapp 200 Anwältinnen und Anwälten und der Wachstum ist ja sozusagen ja ungebrochen, was es sehr erfreulich ist. Allerdings, ja, je mehr man dann noch Kontakte zu den anderen Standorten auch hat und haben kann, desto besser natürlich. Wir treffen uns ja aber auch regelmäßig, also wie auf Partnerebene so oder so, aber eben auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind in eigenen Meetings auch zusammen, um gegenseitig sich zu helfen, Know-how auszutauschen und sich auch vorzubilden.
Ja, und wir haben ja auch die Praxisgruppen, das können wir ja vielleicht auch noch kurz erzählen. Denn wir beide sind zum Beispiel in der Praxisgruppe Kartellrecht und EU-Recht, also der Brüsseler Standort, an dem ich ja sitze. Und ja, das zeigt eben auch, wie sehr der Austausch auch standortübergreifend notwendig ist, aber auch gelebt wird bei uns. Und da haben wir ja regelmäßig einen Jour fix und haben ja auch Fälle zusammen und so ergibt sich das dann. Und für andere Bereiche haben wir diese Praxisgruppen eben auch.
Ja, das stimmt. Das ist wichtig. Und Kompetenzteams im Übrigen auch.
Stimmt.
Ja, wo wir uns auch nochmal untereinander vernetzen. Das ist ganz wichtig. Ich meine sogar, es wird immer wichtiger. Ja, also je mehr man doch digital arbeitet, desto weniger man sich dann doch in Person sieht, aufgrund der, ja, tollen neuen Möglichkeiten der Kommunikation, desto wichtiger ist das, dass man die neuen digitalen Kommunikationswege auch nutzt, um die Teams zusammenzuhalten, auszubauen und die Vernetzung
intern zu schulen. Ja, und so funktioniert es ja auch erstaunlich gut, ne? Ich glaube, wir beide reden doch über Teams gefühlt jeden Tag und habe eigentlich gar nicht so richtig das Gefühl, dass wir in unterschiedlichen Standorten sitzen.
Ja, das nehme ich auch so wahr. Also allein darüber, dass man eben auch mit dem Bildschirm den Bildschirm teilen kann, kann man sich Dokumente gemeinsam anschauen. Man sieht sich, man kann dann auch die Mimik des anderen einstufen.
Genau.
Das ist ja ein relevanter Faktor, der hinzukommt. Insofern, ja, ortsungebunden und trotzdem im gleichen Hause. Ich meine sogar, dass es die Zusammenarbeit sogar hier zwischen uns in Brüssel und Mönchengladbach, Düsseldorf sogar noch verbessert hat.
Kannst du ja natürlich rückblickend gut beurteilen. So lange bin ich ja noch nicht dabei. Also bei mir war Teams, glaube ich, von Anfang an relativ stark.
Aber ja, vorher hat man in Anführungszeichen ja nur das Telefon gehabt.
Telefon, ja.
Das bietet aber nicht die gleichen Möglichkeiten. Ne? Allein den Bildschirm zu teilen, jemandem Dokumente gemeinsam anzuschauen, das ist gerade jetzt für unsere Praxisgruppe, muss ich sagen, von großem besonderem Vorteil. diese neuen Kommunikationswege.
Okay, aber lass uns noch mal kurz zurück in deinen Alltag als Kartellrechtler eintauchen. Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, also viel direkten Austausch mit den Mandanten. Es kommt auch mal ein spontaner Anruf, eher Mittelstand. Also wie ist so unsere Mandantenstruktur? Ein paar Großmandate, dann eher Mittelstand. Wie wirkt sich das im Alltag aus, würdest du sagen?
Ja, wir haben Mittelstandsmandate, wo unser Kontakt sehr stark bei der Geschäftsführung angesiedelt ist. Das sind dann keine ausgewiesenen Rechtsanwälte, also keine Syndikusanwälte und schon gar keine Kartellanwälte. Mit solchen Mandanten haben wir sehr, sehr viel Kontakt. Das ist besonders interessant natürlich dann, weil wir dann immer auch unser Rechtswissen, unsere Erfahrung auch insofern übersetzen müssen, dass sie ja auch für den Nicht-Anwalt praktikabel umsetzbar sind. Das ist ein großer Teil unserer Mandanten. Wir haben aber auch natürlich Konzerne, die wir beraten, die über eigene, auch Kartellanwälte verfügen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist eine ganz andere Arbeit. Da lernt man natürlich auch untereinander sehr, sehr viel. Das sind teilweise sehr erfahrene Anwälte, die sehr viel auch einbringen und von denen wir dann auch wiederum auch profitieren können in der Zusammenarbeit. Das ist dann tendenziell eher bei Großkonzernen, also zum Beispiel MDAX-Konzerne, die wir beraten, der Fall, die ja teilweise, wie gesagt, spezialisierte Anwälte dann auch engagieren. Da ist die Zusammenarbeit anders, aber gleichsam spannend, würde ich sagen. Da gibt es jetzt bei uns nicht das eine oder das andere, was wir lieber machen, sondern beides hat eben seine eigenen Herausforderungen.
Und wenn du so Inhaltliches dir anguckst, du hast vorhin gesagt, mal eine Vertragskonstellation prüfen. Gerichtstermine sind eher die Ausnahme?
Oder ja, würde ich
sagen.
Oder kommt
das auch häufiger vor? Nee, eher die Ausnahme.
Gerichtstermine sind die Ausnahme. Also wir haben Gerichtstermine in Schadenersatzverfahren, wo wir für kartellgeschädigte Schadenersatz geltend machen. Zum Beispiel gegen das LKW-Kartell ist das der Fall. Da kommt es zu Gerichtsterminen, ganz klassischerweise, wie man das kennt. Viele Fälle werden vorher allerdings verglichen. Da scheuen dann letztlich die Beteiligten insgesamt den Weg zu Gericht, weil sie vorher schon vergleichsweise eine Einigung erzielen können, von der beide Parteien dann auch insgesamt vielleicht im Idealfall eher profitieren als einen langwierigen Gerichtsprozess. Ja, wenn das Bundeskartellamt Bußgelder verhängt, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, einen Einspruch dagegen einzulegen. Da landet man beim Oberlandesgericht Düsseldorf. Und da müssen die Unternehmen immer sehr, sehr genau die Vor- und Nachteile abwägen, ob man jetzt einen Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid des Bundeskartellamtes einlegt. Sehr, sehr viele Fälle, ich würde sogar fast sagen, die überwiegende Anzahl der Fälle, die vergleicht man auch mit der Behörde. Im Settlement-Verfahren heißt das, da einigt man sich sozusagen auch mit der Behörde auf einen Vergleich. Auch wenn man kooperiert, ist das der Fall, wenn man Kronzeuge ist im Regelfall. Und dann stellt sich von vornherein schon die Frage, ob man noch Einspruch einlegt. Unabhängig davon kann es auch sein, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf, was dann das ausschließliche Gericht ist, sogar Geldbußen erhöht. Das ist nicht so, dass es da
muss man sich das gut überlegen.
Richtig, so muss man sich ganz genau überlegen, wie hoch das Risiko dann in dem Fall ist, ob man dann einen Einspruch einlegt. Das so viel zu deiner Frage, wie oft man dann zu Gericht landet. Zusammenfassend hast du es genau auf den Punkt gebracht. Es lässt sich auf eher wenige Fälle begrenzen. Ja.
Vielleicht, weil jetzt der Begriff zweimal gefallen ist, magst du kurz nochmal sagen, für die sich nicht so gut auskennen mit Kartellrecht, was denn ein Kronzeuge genau ist?
Ja, gerne. Bei Kartellverstößen, bei Verstößen zwischen Wettbewerbern, also einer Preisabsprache, die wir eben schon angesprochen haben, oder eine Aufteilung von Gebieten oder einer Kundenaufteilung oder einer Quotenabsprache. Bei solchen Hardcore-Fällen gibt es die Möglichkeit, sich an das Bundeskartellamt zu wenden oder auch an die EU-Kommission und letztlich sich und seine Mittäter anzuzeigen. Und wenn man dann in ausreichendem Maße mit den Kartellbehörden kooperiert, also letztlich entweder die Kartellbehörden mit Informationen versorgt, dass sie einen Durchsuchungsbeschluss bekommen vom Gericht oder jedenfalls danach substanziierten Mehrwert liefert, dass der Verstoß aufgedeckt wird, dann kann man davon profitieren, dass man einen Bußgelderlass bekommt im besten Fall, also gar kein Bußgeld zahlen muss oder jedenfalls mal bis zu 50% Ermäßigung bekommt. Und das kann bei hohen siebenstelligen Beträgen, die im Kartellrecht durchaus als Bußgelder verhängt werden, einen signifikanten Unterschied machen.
Also ein guter Anreiz für Unternehmen, sich selbst anzuzeigen, kann man ja sagen, und für die Behörde wiederum ein gutes Mittel, an die Informationen zu kommen. Also Win-Win?
Ja, kann man definitiv so zusammenfassen, eine Win-Win-Situation. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Entscheidung, ob man so einen Kronzeugeneintrag stellt, ja oder nein, eine sehr komplizierte Abwägung, wo die Geschäftsleitung natürlich die Vor- und Nachteile sehr, sehr genau abwägen muss. Denn es gibt natürlich nicht nur diese Vorteile, sondern auch natürlich erhöhtes Schadenersatzrisiko, was man in Kauf nehmen muss, wenn man sich selbst aufdeckt, weil der Kronzeuge nur bedingt geschützt ist vor Schadenersatz, zum Beispiel durch Kunden, die dann aufgrund des Kartells zu viel gezahlt haben. Deswegen muss man auch natürlich das Aufdeckungsrisiko mit in Erwägung ziehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders das Kartell auffliegen lässt? Das sind alles Faktoren, die man in Erwägung ziehen kann. Was man allerdings definitiv sagen muss, immer der beste Weg und der einzig richtige Weg ist, das Kartell nicht fortzuführen.
Ja, gut, das sowieso. Und sag mal, jetzt haben wir gesagt, Gerichtstermine sind die Ausnahme, aber was ist denn dann eher die Regel? Vertragskonstellationen prüfen? Mir kommt jetzt noch in den Kopf Compliance, also präventive Maßnahmen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was ausführen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also genau, den Compliance hatte ich eben schon mal angesprochen mit Audits, die wir durchführen. Das sind umfangreiche Untersuchungen, wo man sich nicht nur Verträge anschaut von Unternehmen, sondern auch Interviews führt. Letztlich mitunter gibt es einen Anfangsverdacht, vielleicht einen Whistleblower, der sich gemeldet hat bei der Compliance-Abteilung. Oder eben anlassunabhängig kommt man letztlich zum Unternehmen und schaut einfach mal standardmäßig, wie es viele Compliance-Systeme richtigerweise auch vorsehen, mal in regelmäßigen Abständen ein bisschen näher rein, was dort im Unternehmen der Abteilung passiert. Das ist ein relevanter Bereich, den wir abdecken. Aber natürlich auch vertriebskartellrechtliche Beratung ist bei uns sehr groß. Das heißt, wir beraten Hersteller oder Händler bei ihren Vertriebssystemen. Und da gibt es natürlich immer sehr, sehr viele Aspekte zu bedenken, bestimmte Abnahmepflichten, die vielleicht Kunden leisten sollen oder ein ganz neues Vertriebssystem oder man will im Online-Vertrieb etwas ändern. Das ist gerade ein Thema, was sehr, sehr viele Hersteller zum Beispiel umtreibt. Also wie können sie letztlich Einfluss nehmen im zulässigen Umfang auf den Vertrieb ihrer Produkte online durch Händler? Das ist ein Teil, den wir machen. Sehr, sehr viele Kooperationen. Also zum Beispiel Wettbewerber möchten zusammen einkaufen und fragen sich, in welchem Umfang dürfen wir das, wenn sie Wettbewerber sind, ist das ja auch am Kartellrecht zu messen, am Kartellverbot. Oder sie möchten eine gemeinsame Produktionsanlage gründen oder ein Joint Venture aufsetzen für bestimmte Vermarktungstätigkeiten und die dort konzentrieren. Das sind alles Fragestellungen, die in einem Mittel- oder großen Unternehmen sich stellen. Und da sind wir als Kartellrechtler immer sehr, sehr stark auch in die strategische Beratung mit eingebunden. Also sehr viele Unternehmen besprechen bestimmte Vorhaben, wie sie ihre Vertriebssysteme oder Zukäufe von Wettbewerbern oder Tätigkeiten planen mit uns im Vorhinein. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, der noch sehr erwähnenswert ist, den ich eben noch nicht so hervorgehoben habe. Also wir sind als Kartellanwälte sehr stark auch in die strategischen Entscheidungen des Unternehmens mit eingebunden, weil der Gang zum Kartellrechtler ist oft einer der ersten, den man als Unternehmen macht. Und der Kartellrechter guckt auf das Projekt und schaut, denk mal an jenes, denk mal an anderes, mach es doch lieber so. So kann man einerseits die Risiken vermeiden, die das Kartellrecht gibt, aber andererseits auch Chancen nutzen, die das Kartellrecht bietet. Sehr, sehr viel, was man in der Lieferkette oder mit Wettbewerbern macht, ist auch kartellrechtlich erlaubt und nicht alles verboten. Insofern sind wir ja auch eine Form von Unternehmensberater mit dem ja danebenliegenden juristischen Know-how, was wir haben.
Ja, das finde ich total spannend, weil das ja auch so einen gestaltenden Charakter hat. Also häufig kommen Juristen ja ins Spiel, wenn es zu spät ist oder das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber im besten Fall kann man ja hier eigentlich schon gestaltend darauf einwirken. Und was ich auch immer interessant finde, jetzt mache ich ja selbst gar nicht so viel Kartellrecht, aber dass man mit so vielen verschiedenen Lieferketten und Produkten zu tun hat. Oder? Also du musst dich doch eigentlich in deiner Arbeit total intensiv mit allen möglichen Produkten auseinandersetzen.
Ja, das geht damit einher. Das ist, würde ich sagen, auch einer der Aspekte, warum das Kartellrecht bei sehr, sehr vielen sehr auf Interesse stößt, weil man eben ja pro Mandant, pro Mandat letztlich immer die Marktverhältnisse beurteilen muss. Wie groß ist der geschätzte Marktanteil? Welche Produkte sind hier überhaupt relevant? Und das geht nur so, indem man sich sehr, sehr intensiv mit dem Geschäftsfeld, mit dem Unternehmen beschäftigt und dann möglichst versucht, auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern des Unternehmens sprechen zu können, um dann eben auch diese Rolle einzunehmen. Von Mandat zu Mandat wird es auch dann übrigens besser und leichter, eben ja gestalterisch mit dabei zu sein. Also zu überlegen, was sind die neuen Chancen, wie kann das Geschäft ausgebaut werden und das dann eben alles im Rahmen des geltenden Rechts. Insofern ist das nochmal tatsächlich ein Punkt, der sehr erwähnenswert ist im Kartellrecht, dieses ja vertiefte Know-how, was man aufbauen muss und darf, zu den Branchen und Unternehmen, die man berät.
Ja, ich würde sagen, das unterscheidet das Kartellrecht auf jeden Fall enorm von anderen Bereichen. Also nicht, dass es in anderen Bereichen gar nicht erforderlich wäre, aber ich glaube nicht unbedingt in diesem Maß und in der Häufigkeit.
Ja, das würde ich so unterschreiben tatsächlich auch. Ich habe ja eben gesagt, Schutzzweck ist letztlich der Wettbewerb. Ja. Also als höchstes Gut, dass die Unternehmen alle die Triebfeder haben, sich verbessern zu müssen, zu wollen, um dann den anderen Wettbewerber auch auszustechen. Und da geht es ja im Wesentlichen um das Marktverhalten, um das Verhalten im Wettbewerb. Und das muss ich für die jeweiligen Produkte verstehen, um dazu auch abschließend beraten zu können oder belastbar beraten zu können. Das heißt, man muss auch mit den Mechanismen Angebot und Nachfrage, wie in Märkte funktionieren, auch vertraut sein und sich vertraut machen. Nur wenn man ein gewisses ökonomisches Grundwissen sich über die Beratung auch aneignet, kann man dann letztlich auch ein vollständiger Kartellrechtsanwalt werden. Das kommt aber über die Jahre automatisch.
Ne? Ja, das leitet mich wunderbar zu meiner nächsten Frage über, nämlich was eigentlich ein Kartellrechtler oder jemand, der gerne einer werden möchte oder eine Kartellrechtlerin, für Interessen mitbringen müsste, sollte. Wirtschaftsinteresse habe ich jetzt schon mal für mich abgespeichert. Also Funktionieren von Märkten, Angebot, Nachfrage. Was würdest du sagen, wäre noch erforderlich?
Ich glaube, erforderlich ist das Interesse, sich in Details einarbeiten zu wollen. Also was die Branche angeht und die Produkte. Und eben das, was passiert zwischen Unternehmen beim Angebot, Nachfrage, Lieferung von Waren nicht rein juristisch betrachten zu können, sondern eben wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind und die letztlich wie der Warenabfluss funktioniert. Und dann muss man eben mit dieser auch ökonomischen Brille die Rechtsbeziehungen sich anschauen können. Wenn man am reinen Recht hängen bleibt, dann wird es mit dem Kartellrecht schwer. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, den ich, denke ich, hervorheben würde, ist ein gutes allgemeines juristisches Verständnis, weil wir eben nicht nur Zivilrecht machen, sondern auch EU-Recht, öffentliches Recht und auch Aspekte letztlich vom Ordnungswidrigkeitenrecht und vom Strafrecht. Das heißt, man muss ein solider Gesamtjurist sein. Wer jetzt sagt, ihn interessiert ausschließlich zum Beispiel das öffentliche Recht, der wird es als Kartellrechtler auch eher schwer haben, weil er eigentlich in allen Bereichen ein gewisses grundsolides Verständnis haben muss.
Ja. Und es ist ja so, dass, also zumindest in Brüssel ist es jedenfalls gerüchteweise so, dass man sich im Kartellrecht sehr stark fokussiert. Also wenn ich jetzt hier in Brüssel zu einer Kartellrechtsabteilung gehen würde, dann würde ich zum Beispiel vor allem Fusionskontrolle machen, also Zusammenschluss von Unternehmen, was du vorhin schon angesprochen hast. Du sagst, ihr macht viel Vertriebskartellrecht. Muss ich also, wenn ich mich interessiere für Kartellrecht, mir vorher schon überlegen, in welchen Bereich des Kartellrechts ich am liebsten arbeiten würde?
Ich würde aus meiner Perspektive sagen, das kommt darauf an, wo man sich bewirbt. Es gibt Kanzleien, das kann man auch nachlesen in der jeweils veröffentlichten Webseite oder auch in Branchenmedien, die sich sehr, sehr stark auf das Transaktionsgeschäft spezialisieren und überwiegend dort tätig sind. Dann muss ich mich natürlich als Berufseinsteiger auch darauf einstellen, dass ich die ersten Jahre im Transaktionsgeschäft tätig bin, ausschließlich oder überwiegend. Es gibt aber auch andere Kartellrechtspraxen, kann man zum Beispiel auch in den entsprechenden Branchenblättern nachlesen, die sind weiter aufgestellt und dazu zähle ich uns auch. Wir haben Transaktionen und wenn eine Transaktion vorkommt, dann nimmt sie auch sehr kurzfristig sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, weil auch da die Entscheidungen, ob man zum Beispiel Anteile in einem Unternehmen erwirbt oder dort einsteigt oder ein Gemeinschaftsunternehmen gründet, auch immer von einem gewissen Zeitdruck geprägt sind. Da geht es ja auch um Finanzierungen, die im Hintergrund stattfinden muss, auch um Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Da gibt es also auch keine Gründe, dass der Prozess hingehalten wird. Aber wir haben eben auch, abhängig eben vom Alltag, wie du gesagt hast, eben schon Projekte, die weniger zeitkritisch sind und allgemeines kartellrechtliches Verständnis voraussetzen. Also zum Beispiel Kooperation zwischen Wettbewerbern oder Kooperation zwischen Herstellern und Händlern, sodass sich das insgesamt bei uns, das kann ich jedenfalls, wenn ich auf die letzten 10 Jahre oder bald 11 Jahre meiner Tätigkeit bei uns bei Capellmann zurückblicke, hält sich das sehr die Waage. Also insofern meine ich sogar, einer unserer Vorteile, wenn man Richtung Ausbildung und Richtung Interesse am Kartellrecht das mal misst, ist, dass wir sehr breit aufgestellt sind und man die Chance hat, auch in den ersten Jahren letztlich zu einem vollkommen ausgebildeten Kartellrechtler zu werden, weil es reicht mir natürlich später dann nicht, um eigenständig auch Unternehmen beraten zu können, belastbar, wenn ich ausschließlich im Transaktionsgeschäft tätig war, sondern ja. Der Kartellrechtler, von ihm wird dann mehr verlangt. Gerade wenn es dann in die strategische Beratung geht, dann reicht das eben nicht aus.
Also, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, also für diejenigen, die uns zuhören und sich überlegen, ob eine Karriere im Kartellrecht vielleicht das Richtige wäre, sollten sich bei dem Berufseinstieg auf jeden Fall darüber Gedanken machen, wie sie sich aufstellen wollen, ob das Team, wo sie vielleicht am Anfang breiter aufgestellt ist oder schon sehr fokussiert ist. Das muss ja auch nicht unbedingt ein Nachteil sein, aber einfach ein Punkt, den man berücksichtigen muss bei der Entscheidung. Und das gilt ja auch für andere Rechtsbereiche.
Ja, das kann ich nur so bestätigen. Also ich würde es bei Kartellrecht tatsächlich, wenn man sich wirklich für die Materie interessiert, muss das ein wichtiger Gesichtspunkt sein. Weil letztlich angenommen, rein fiktiv, man hat die ersten Jahre nur Transaktionsgeschäft gemacht und man würde sich dann nochmal umentscheiden wollen oder umorientieren wollen, kann es natürlich je nach Umstand auch schwieriger werden, weil man die Zeit eben nicht nutzen konnte, um substanzielles Know-how auch in anderen Bereichen und anderen Fallkonstellationen aufzubauen.
Wie wichtig würdest du denn sagen, ist Vorwissen? Was ist, wenn jemand jetzt durch unseren Podcast zum Beispiel das erste Mal sich so richtig über Kartellrecht Gedanken macht und denkt, das wäre es doch jetzt eigentlich, aber so ein bisschen im Referendariat oder im Studium verpasst hat, sich da den Schwerpunkt zu setzen? Ist das ein Hindernis, würdest du sagen?
Das ist, glaube ich, kein Hindernis. Also wichtiger ist, dass man sich wirklich für die Materie interessiert. Wer sich dafür interessiert, der kann auch die Begeisterung entwickeln und dann auch immer die extra Schleife machen, die man ja braucht. Das ist wie in allen Bereichen so. Nur wer dann bereit ist, auch den extra Schritt zu machen, der wird auch später dafür belohnt werden. Und das kann ich nur machen, wenn ich mich für die Sache interessiere. Wenn ich mich dafür nicht interessiere, für das, was ich mache, dann ja, wird es nicht reichen. Insofern Vorwissen, nein, nicht erforderlich. Die Begeisterungsfähigkeit und das Interesse an der Thematik, würde ich sagen, ja.
Und ich meine, es ist ja auch eigentlich meistens so beim Berufseinstieg, selbst wenn man sich vorher spezialisiert hat, dass man nicht direkt loslegen kann und alles kann, ne? Also ich hatte schon recht häufig das Gefühl, dass ich eher bei Null anfange, weil dann doch irgendwie Thematiken aufkommen. Bei Null anfängt man natürlich nicht, aber so gefühlsmäßig jedenfalls, ne?
Ja, absolut, absolut. Aber Das Gefühl verlässt einen ja in der Rechtswissenschaft nie.
Auch wahr.
Das ist so. Also wenn ich überlege, wie viele Konstellationen bei uns auf dem Schreibtisch landen, wozu es weder Rechtsprechung gibt, noch wirklich tiefgreifende Auseinandersetzungen in der Literatur, fällt man oft immer zu den Basics zurück und muss sich mit denen eben ja arrangieren. Und je mehr Fallpraxis man hat, desto besser gelingt einem das. Aber das Gefühl, dass man sagt, weiß nicht, wie ich den Fall einordne, das hat man auch weiterhin. Aber es fällt einem von Jahr zu Jahr leichter, sich dem dann eben zu nähern.
Das beruhigt mich doch, dass selbst du das sagst. Außerdem sind doch die Fälle eigentlich meistens die spannendsten, finde ich jedenfalls. Und oft hat man dann nach 2 Tagen, finde ich, schon erstaunlich viel mehr Ideen und Gedanken als an Tag 1.
Absolut. Und auch da, die Teamarbeit ist da das A und O. Also es ist sehr überraschend, zu welchen guten Ideen man kommt, wenn man auch mal sich ganz bewusst in dem Team zusammenfindet und gemeinsam die Gedanken kreisen lässt. Das ist gerade bei atypischen Konstellationen sehr, sehr förderlich und meines Erachtens auch kaum anders handhabbar. Weil je mehr man dann mit anderen Kollegen auch mal zu dem Fall sprechen kann, desto schneller und besser findet man dann eine Lösung, die dem Mandanten dann auch wirklich weiterhilft.
Das stimmt, das geht mir auch so. Vielleicht zum Abschluss jetzt, Sebastian, was würdest du Nachwuchsjuristinnen raten, die sich für das Kartellrecht interessieren?
Ich würde raten, mal auf den Internetseiten der Kartellbehörden ein bisschen rumzuschauen. Also gerade das Bundeskartellamt hat eine sehr, sehr schöne Internetseite, wo sehr, sehr interessante Pressemitteilungen zum Beispiel veröffentlicht werden, wo man sehr gut nachvollziehen kann, wo gerade die Ermittlungsschwerpunkte der Kartellbehörden liegen, was das Bundeskartellamt macht. Es gibt auch das ein oder andere Video, was man sich anschauen kann. Das ist sicherlich ein ganz guter Einstieg in die Materie Kartellrecht. Und ja, wenn man noch im Studium ist und man hat die Möglichkeit, an einer der Universitäten, die einen Schwerpunktbereich hat, sowas wie Kartellrecht auch zu wählen, dann ist das natürlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um dann auch substanziiert und organisiert sich eine Materie mal darstellen zu lassen. Und klar, sowas wie ein LLM ist auch eine gute Möglichkeit. Man kann das ins erste Examen ja relativ gut anschließen. Und wenn man dann nach einem Jahr das Gefühl hat, das ist was für mich, dann hat man ja natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat erstmal schon mal grundsätzliches Know-how und was man dann auch für den zweitens eben für den Berufseinstieg nutzbar machen kann.
Gibt es ja auch berufsbegleitend.
Und die gibt es sogar auch berufsbegleitend. Genau. Gibt es ja auch Kollegen bei uns in Brüssel, die das gemacht haben, berufsbegleitend einen Master und dann eben ja da auch sehr wertvolles Wissen im Kartellrecht erlangt haben.
Genau, ja, vielen Dank für die Tipps. Dann jetzt die allerletzte Frage. 3 Wörter, die du spontan mit dem Kartellrecht assoziieren würdest.
Innovation, ja, vielleicht Gestaltungsmöglichkeiten. Und als drittes vielleicht Bewusstsein für die Risiken.
Ja, immer gut. Okay, ja, super. Damit haben wir doch unsere 3 Assoziationen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mit mir das Gespräch geführt hast und dir die Zeit genommen hast und für den Einblick in deine Kartellrechtswelt.
Ja, sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.